Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Vielfalt ist gefährdet. Das drohende Aus für die Radiowelle Cosmo. Wir müssen nachhaltig bauen. Eine Ausstellung in der Kunsthalle Bonn. Und das sagenhafte Einhorn. Vier fabelhafte Ausstellungen in Paris. Das sind einige unserer Themen in dieser Fazitsendung, in der wir auch an den Pionier der schwulen Literatur Edmund White erinnern. Der Amerikaner ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das griechische Wort Kosmos hat einen interessanten Bedeutungshof. Es meint Ordnung, auch Weltordnung. Es bedeutet Glanz oder auch Verfassung. Ein durch und durch positiv besetzter Begriff, Ausdruck unseres zivilisatorischen Denkens. Wenn nun ein Radioprogramm Cosmo heißt, dann ist darin auch schon die Programmatik enthalten, das Kosmopolitische, das die Ferne und die Nähe zusammenbringt. Und damit sind wir bei der mehrsprachigen Radiowelle Cosmo, die der WDR in Kooperation mit dem RBB und Radio Bremen produziert. Cosmo, so heißt es auf der Webseite, ist das weltoffene internationale Radioprogramm in Deutschland, Global Pop und Stimmen aus aller Welt. Wir liefern den Soundtrack für das 21. Jahrhundert. Jetzt ist Cosmo vom Aus bedroht. Das wurde auf einer öffentlichen Sitzung des WDR-Rundfunkrates bekannt. Noch ist das Ende nicht beschlossen, also es gibt Hoffnung, dass der Plan vielleicht doch nicht umgesetzt wird. Und deshalb haben unter anderem der Sänger Herbert Grönemeyer, die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Filmemacher Fatih Akin und der Schriftsteller Günter Wallraff zur Rettung von Cosmo aufgerufen. Auch die neuen deutschen MedienmacherInnen haben die Petition unterzeichnet. Elena Kuntidou ist die Geschäftsführerin dieser NGO. Sie ist auch Mitglied im RBB-Rundfunkrat und jetzt am Telefon. Frau Kuntidou, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was zeichnet denn diese Radiowelle aus? Was ist das Besondere daran?
Das Besondere an Cosmo ist, dass es mittlerweile der einzige Radiosender ist, der konsequent mehrsprachig sendet und migrantische und queere Perspektiven redaktionell verankert hat. Und würde dieser Sender gestrichen werden, wäre es ein fatales Signal, denn es wurden bereits schon mit Funkhaus Europa und Radio Multikulti ja bereits mehrsprachige Formate abgeschafft. Cosmo wäre für mich wirklich das ganz falsche Signal. Wir als neue deutsche Medienmacherinnen, wir fordern auch eine Neuausrichtung. Mhm. Denn wir brauchen mehr mehrsprachige Nachrichten, Kinderformate, bessere Auffindbarkeit von mehrsprachigen Formaten in der Mediathek. Also, Sie haben es gesagt, Kosmos. Wir würden gerne viele Kosmos haben.
Ich hatte es gesagt, Frau Kuntidou, Cosmo ist eine Zusammenarbeit vom WDR, vom Radio Berlin-Brandenburg, RBB und von Radio Bremen. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert. Welches Signal würde denn davon ausgehen, wenn man jetzt eine solche Einrichtung, ein solches Programm schließen würde?
Sie sprechen es an. Also das ist ja gerade das, was ja auch von Medienpolitikerinnen jetzt gefordert wird, dass man Doppelstrukturen abbaut, Kooperationen in der ARD aufbaut. Und genau dafür steht ja Cosmo. Seit vielen Jahren ist es ein einzigartiges Kooperationsprojekt von drei Sendern und das muss weitergeführt werden. Und es wäre ja auch schön, wenn da noch mehrere Sender aufsteigen und man das weiter ausbauen könnte.
Also ist Cosmo auch ja Teil des Programmauftrages, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch hat?
Definitiv. Sie sagen es, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja im Auftrag verankert, er soll die Gesamtheit der Bevölkerung vollumfänglich informieren. Und das erfüllt er zum Beispiel mit Cosmo. Würde das wegfallen, würde er tatsächlich nicht seinem Auftrag gerecht werden. Und wir müssen auch mal vielleicht in die Zahlen auch mal blicken, weil man könnte sich jetzt fragen, ja, aber warum ist denn das so wichtig? Also ich würde mal gerne hier mal konkrete Zahlen nennen. 23% der Bevölkerung in Deutschland sprechen zu Hause neben Deutsch eine andere Sprache oder kein Deutsch. Und wenn wir jetzt mal auch bei den Kindern reinschauen, was ja auch unsere Zukunft ist, 24 sprechen laut dem Mikrozensus, 31% der Kinder unter 15 Jahren auch mehr als nur Deutsch und 25% vorwiegend nicht Deutsch. Und gerade deshalb ist es wichtig, auch neben Cosmo eine nachhaltige Strategie aufzubauen, um viele Menschen abzuholen und zu informieren.
Die deutschen, neuen deutschen Medienmacherinnen haben in der vergangenen Woche eine Stellungnahme zum Thema veröffentlicht und darin schreiben sie, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ignoriere die sprachliche Realität unseres Landes und sie haben genau zu dieser sprachlichen Realität eben die Fakten genannt. Also das ist wirklich ganz entscheidend, diese Zahlen, diese, was haben Sie gesagt, 23% der Bevölkerung.
Genau, und was auch ganz wichtig in dieser Debatte ist, Es ist ja gerade ein Buzzword, Desinformation, eine Bedrohung für unsere Demokratie, was ja faktisch so ist. Und gerade um dem entgegenzutreten, und das ist auch der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, brauchen wir verlässliche Qualitätsmedien, eine nachhaltig verankerte Berichterstattung, wirklich auch als essentieller Bestandteil unserer demokratischen Grundversorgung. Und es geht jetzt aber nicht nur um Fakten, es geht ja auch, und das betrifft jetzt nicht nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dass man sich gesehen fühlt und hörbar und sichtbar gemacht wird. Und das ist das, was auch Cosmo leistet. Denn dort wird auch Musik gespielt, die woanders nicht stattfindet. Es kommen Meinungen und Perspektiven zu Wort, die man vielleicht nicht in anderen Radiosendern findet. Und das ist auch wahnsinnig wichtig.
Es gab ja auch mal andere Zeiten, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Da gab es Nachrichten auf Arabisch, auch in der Tagesschau. Auch der SWR hatte Nachrichten für Geflüchtete. Diese Sendungen wurden nicht weiterentwickelt, sondern so nach und nach irgendwie ein bisschen versteckt eingestellt. Woran lag das? War das Desinteresse? War das fehlendes Geld vielleicht auch?
Tja, das ist eine gute Frage. Also es gibt nach wie vor WDR for You, ist aber auch das einzige Programm, was geblieben ist. Zwischendurch gab es ja auch noch Nachrichten auf Ukrainisch. Und die Menschen, die sind ja nicht weg und damit ja auch nicht der Bedarf. Sicherlich ist das auch immer eine Frage von Ressourcen, aber ich würde sagen, es ist auch eine Frage von Prioritäten. Und das sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Intendantinnen, die im Juni tagen, auf die Tagesordnung schreiben.
Wie weit ist denn die Entscheidung vorbereitet? Was denken Sie denn? Kann man da vielleicht doch noch irgendetwas verhindern?
Das will ich hoffen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter immensem Druck zu sparen und er wird auch angegriffen von unterschiedlichen Seiten. Das ist nicht einfach. Und trotzdem glaube ich, was hier wirklich nicht passieren darf, ist, dass unsere pluralistische Gesellschaft nicht vollumfänglich berücksichtigt wird. Und wenn man das jetzt mal in dem Gesamtangebot von so vielen öffentlich-rechtlichen Sendern, die wir haben, und das ist ein Reichtum, den wir in Deutschland haben, das dürfen wir nicht vergessen. Also es gibt nur noch zwei Formate. Das ist viel, viel zu wenig.
Wenn Sie sagen Reichtum, dann meinen Sie natürlich Vielfalt auch. Also Reichtum heißt ja immer so, das ist so ein bisschen verschwenderisch. Wir leben über unsere Verhältnisse.
Nein,
das ist damit
positiv
nicht gemeint. Reichtum ist die Vielfalt und das ist ja die Qualität. Das Kosmopolitische eben.
Ja, die Vielfalt ist eine große Qualität. Und was mich sehr freut, es gibt eine Petition seit gestern Abend, Save Cosmo, und die haben seit gestern Abend 20.000 Menschen bereits unterzeichnet. Und ich finde, das zeigt ja auch in der Kürze der Zeit, dass es vielen Menschen wichtig ist, dass es diesen Sender gibt.
Das drohende Aus für die mehrsprachige Radiowelle Cosmo. Elena Kuntidou war das, die Geschäftsführerin der NGO Neue Deutsche Medienmacherinnen. Frau Kuntidou, Dankeschön, guten Abend.
Danke.
Edmund White, der US-Schriftsteller, war einer der einflussreichsten Vertreter der LGBTQ-Plus-Literatur. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in New York gestorben. Sein größtenteils autobiografisches Werk umfasst Dutzende Bücher, mehrere Kurzgeschichten und unzählige Artikel und Essays. Über die Bedeutung des Schriftstellers möchte ich nun mit Ben Miller sprechen. Der Autor ist promovierter Historiker und er ist auch im Vorstand des Schwulenmuseums in Berlin. Ich erreiche ihn in Schweden. Herr Miller, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
1940 wurde White in Cincinnati geboren. Er hat also die restriktive Schwulenpolitik der 50er und 60er Jahre voll erlebt. Er war mittendrin in der New Yorker Szene, die Stonewall-Unruhe 1969. Was war das denn für eine Zeit? Wie groß war der Druck damals auf junge Menschen, auf junge Homosexuelle?
Also Druck war auf jeden Fall groß und wir wissen relativ viel über Whites Erfahrungen. Sein Hauptwerk oder Meisterwerk ist eine Serie von drei Romanen. A Boy's Own Story, The Beautiful Room is Empty und dann als letzte The Farewell Symphony. Und da drin bekommt man die Geschichte, ein weißer bürgerlicher schwuler Mann, der aufwächst in einer bürgerlichen Familie mit der Druck, irgendwie normal zu sein und mit der Kenntnis immer anders geworden zu werden. Und dann The Beautiful Room is Empty, die so unglaubliche, explosive politische und sexuelle Freiheit in die 70er Jahren, die Jahren der Gay Liberation. Und dann mit Farewell Symphony, die Tragödie des Sterbens in die Jahren der AIDS-Krise, in die 80er und 90er. Genau die Geschichte hat White nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet mit seinem schriftliches Werk, mit seinem literarisches Werk und auch sein aktivistisches Werk. Also White hat verbunden auf einer Seite ein sehr klassischer Approach zur Literatur. Also der war großartiger Stilist. Sein Schreibstil steht für mich in die Tradition von Henry James, also richtig von den verfeinsten Stilisten in der englischsprachigen Literatur. Und auf der anderen Seite eine komplette Offenheit über Sex und der Körper. Also nicht nur Sex als Fakt, sondern Sex als Erfahrung, Sex als Emotion, also alles, also alle Seiten von Sex. Und er hat offen und oft über Sex geschrieben bis seinen Tod.
Edmund White, hat er denn auch andere Autoren beeinflusst? Und so wie Sie das schildern, Herr Miller, war das ja ganz starke Resonanz auch in der Szene und nicht nur wahrscheinlich in der New Yorker Szene.
Auf jeden Fall. Also der hat viel geschrieben. Es gibt auch eine so Säule, das literarische Werk, auch frühere Werke, also ein Lieblingswerk von mir ist ein ganz, ganz kleiner Roman, vielleicht Novelle namens Nocturnes for the King of Naples, das vielleicht weniger realistisch, mehr impressionistisch ist als sein bekannteres Werk, aber für mich ein unglaublich starkes Werk. Jetzt auf der zweiten Säule ist die Sachliteratur. Also der hat Mitte der 70er mit dem Doktor in New York ein so Sex-Manual für schwule Männer geschrieben, The Joy of Gay Sex. Mm. Und das war eine Bewegung gegen Scham, eine Bewegung in Richtung Offenheit, wenn es zu sexuellen Fragen unter schwule Männer. Und auf der dritten Säule ist Edmund White als Mentor. Und der hat Generationen geht's von schwule Schriftsteller, wie zum Beispiel Garth Greenwell, Edouard Louis, beeinflusst, aber nicht nur beeinflusst von ferne aus, sondern auch mitgearbeitet, unterstützt. Ich kann was Kurzes erzählen. Ich habe in New York City studiert. Ich habe meinen Bachelor gemacht bei Geschichte und Schreiben. Und eine Professorin dorthin, eine sehr sympathische Professorin, hat mir erzählt, es wird unmöglich, Herr Miller, dass sein erstes Buch ein schwules Buch sein wird. Weil für sowas gibt es im Moment keinen Markt. Leider, hat sie gesagt. Und White hat das mehrmals in seinem Leben mitgeändert. Also einmal in die 70er und 80er, als seine so bekannteste Werke rausgekommen sind. Und dann nochmals mit seinem Einfluss auf auch sehr erfolgreiche Autoren wie Garth Greenwell, Alexander Chee, Edward Louis. Wo Yeats, dass ein neuer Roman, ein schwuler Roman sein kann, das ist Yeats wieder selbstverständlich. Und das war mehrmals in Whites Leben nicht so. Und er hat immer dagegen gearbeitet und immer mit queeren Künstlerinnen verschiedene Generationen gearbeitet, um das zu ändern.
Und viele seiner Romane, Bücher sind auch auf Deutsch erschienen. Gibt es da vielleicht ein Werk, von dem Sie sagen, das ist vielleicht so ein Einsteigerbuch, das man einfach kennen müsste, wenn man sich für Edmund White interessiert?
Ja, also ich werde zwei empfehlen. Das erste ist Notturno für den König von Neapel. Das habe ich schon erwähnt. Das ist ganz kurz eher eine Novelle. Das ist ein Einstieg in seine Kapazitäten, seine Mächte als Stilist. Das ist erstaunlich. Und der zweite ist sein Roman Abschiedssymphonie. Und das ist nach Haydns Abschiedssymphonie genannt. Und thematisiert das Leben ein schwuler Mann, wo viele Freunde, Liebhaber, Bekannte sterben einen nach dem anderen. Wie bei Haydns Symphonie, alle Musiker aufhören, bis nur ein Geiger spielt. Und das für mich ist eine der bewegendsten Bücher, der nicht nur Schwulen, sondern der Literaturpunkt. Und ich kann es nur sehr stark empfehlen. Abschiedssymphonie von Edmund White.
Zum Tod des US-amerikanischen Schriftstellers Edmund White war das Ben Miller, der Historiker und im Vorstand des Schwulenmuseums in Berlin. Wir haben ihn angetroffen in Schweden, deswegen war die Telefonleitung nicht immer ganz perfekt, aber wir haben Sie gut verstanden, Herr Miller. Vielen Dank, guten Abend.
Vielen Dank, guten Abend.
Beton, Stahl, Zement, der Gebäudesektor ist ein Klimakiller. Er verursacht rund 40% der weltweiten Emissionen. Da stellt sich sehr dringend, sehr drängend die Frage, wie kann man sinnvoller bauen, nachhaltiger, gerechter, intelligenter? Die Ausstellung We Transform in der Bundeskunsthalle Bonn zeigt Visionen aus Architektur, Design und Kunst. 80 europäische Beispiele, manche von ihnen sind bloße Utopie, andere überraschend konkret. Sabine Oelze hat sich umgesehen und umgehört.
Glaskörper mit kleinen Insekten hängen wie ein Schwarm von der Decke. Kommt man näher, beginnen sie zu vibrieren und zu sirren, als wollten die Tierchen darin versuchen, wegzuflattern. Doch sie sind nicht echt. Es sind handgefertigte Kunstwesen.
Smaragdspanner, Marienkäfer, Fetthennenbläuling, Madeira-Kohlweißling, ganz viele herrliche Schmetterlinge. Insekten, die einerseits eben bedroht sind, andererseits auch schon nicht mehr existieren.
Sagt Eva Kraus, Intendantin der Bundeskunsthalle in Bonn. Bedrohte und ausgestorbene Insekten, wie in der Installation Curiosity Cloud des Wiener Duos Mischa Traxler, sollen daran erinnern, wie fragil das ökologische Gleichgewicht ist. Doch das ist nur ein Einstieg. Die Ausstellung We Transform meint mit Transformation nicht allein Artenschutz, sondern eine radikale Wende im Bauen. Und präsentiert anhand von Modellen, Videos, Fotos, Apps oder auch Gewächshäusern 80 visionäre Projekte aus Architektur, Design und Kunst. Zum Beispiel das klimaresistente Haus Vor in Rotterdam, CO2-neutral und bei Hochwasser schwimmfähig. Oder das ehemalige Brüsseler World Trade Center, das nicht abgerissen, sondern in ein grünes Stadtviertel verwandelt wurde. Eine Initiative mit Vorbildcharakter, meint Sven Sappelt, Co-Kurator der Ausstellung.
Wir haben ja tatsächlich viele Gewerbegebäude, auch in Deutschland, die momentan leer stehen, nicht zuletzt aufgrund von Homeoffice, Corona-Krise und so weiter und so fort. Und das ist eben ein sehr schönes Beispiel, wie so ein altes Bürogebäude entkernt worden ist, aber im Kern eben dann stehen gelassen worden ist. Hier gibt es Wohnungen, da gibt es eine Dachbegrünung, einen Garten, es gibt so verschiedene Einheiten, sodass das eben multifunktional auch rund um die Uhr genutzt werden kann.
Die Ausstellung stellt auch Grundsatzfragen. Wie wollen wir leben und mit wem? Ideen dafür gibt es genug. Vertikale Gärten, die Schatten spenden und Feinstaub filtern. Sogar ein synthetischer Baum aus Algen wird gezeigt, der in der Lage ist, Photosynthese zu betreiben. Diese im Reagenzglas erzeugte Konstruktion könnte die Rettung sein, zumindest für urbane Betonwüsten. Denn, so Eva Kraus,
das Interessante daran ist, dass daran Zylinder montiert sind und in diesen Zylindern ist eine Algenflüssigkeit, die wiederum das CO2 aus der Luft saugt und wie ähnlich bei einer Baumphotosynthese nicht nur die Luft reinigt, sondern das Ganze in Material umgebaut wird.
Nämlich in Biomasse, die sich weiter nutzen lässt. Leider handelt es sich bei dem sogenannten Tree One lediglich um einen Prototyp, um eine visionäre Skulptur. Das ist so bei vielen der Beispiele in der Ausstellung.
Wir schaffen es nicht, diese Prototypen, die wir mit der Forschung entwickeln, in die Serie zu kriegen oder auf den Markt zu kriegen. Man finanziert die Forschung, man finanziert die Prototypentwicklung, man wäre dann eigentlich serienweit und dann fehlt es aber an Geld, weil kein Investor da ist, zu sagen, ich bringe das jetzt auf die Strecke, ich führe das jetzt in den Markt ein.
Auch wenn Modelle auf Sockeln, Pläne an den Wänden oder Fotos immer etwas Abstraktes haben, gibt die Ausstellung Impulse. Was sie nicht benennt, die Blockaden in der Politik und in den Köpfen der Menschen.
Prinzipiell ging es darum, dass man natürlich sehr viel innovative Lösungsansätze zeigt, dass man versucht, Best-Practice-Beispiele auszuwählen, die da eben einerseits im kleinen Maßstab, im individuellen Bauen, wie natürlich das Einfamilienhaus bis hin zu großen stadtpolitischen Veränderungen zeigt.
Barcelona macht vor, wie Transformation geht. Superblocks reduzieren dort den Autoverkehr, schaffen Platz für Begrünung, Spielräume und mehr Lebensqualität. Noch dominiert allerdings vielerorts die bieder planende Investorenarchitektur. Doch Bauen geht auch anders. Schöner, intelligenter, ökologischer. Auch der Ausstellungsparcours selbst folgt den Regeln der Nachhaltigkeit. Er besteht aus recycelten Materialien früherer Ausstellungen. Das verleiht ihm den Charakter einer Baustelle und einer Zukunft im Werden.
Deswegen beschäftigen wir uns ja im Haus auch für mich persönlich total interessant mit der Frage der Transformation. Also wie gelingt es uns eigentlich, diesen Wandel zu bewerkstelligen? Und insofern möchten wir mit unserer Ausstellung natürlich dafür werben. Also es ist alles da, lasst es uns machen.
Die Ausstellung verlässt man mit gemischten Gefühlen. Ein wenig frustriert über das Zögern in der Politik, aber auch ermutigt, dass Zukunft gestaltbar ist.
Es ist alles da, lasst es uns machen, sagt der Co-Kurator Sven Sappelt. Sabine Oelze über die Ausstellung We Transform in der Bundeskunsthalle Bonn, dort zu sehen bis zum kommenden Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Köln geht eine der bedeutendsten Unternehmenssammlungen Deutschlands in die Versteigerung. Rund 800 Werke aus der Kunstsammlung des Leverkusener Bayer-Konzerns werden in den nächsten Tagen und Wochen über das Auktionshaus Van Hamm veräußert. Darunter Arbeiten von berühmten Malern wie Pablo Picasso, Max Beckmann oder Andy Warhol. Mit einem Schätzwert von 4,5 Millionen Euro ist es der größte Verkauf von Kunst in der Unternehmensgeschichte. Bayer reagiert damit nach eigener Aussage auf Veränderungen in der Arbeitswelt. Hauptgrund sei, dass immer mehr Beschäftigte aus dem Homeoffice arbeiten und Kunst am Arbeitsplatz deshalb nicht mehr den Stellenwert wie noch vor einigen Jahren habe. Die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo wird mit einem der angesehensten Literaturpreise Großbritanniens geehrt. Sie bekommt für ihr Werk und Engagement den Women's Prize. Unermüdlich setze sich Evaristo für unterrepräsentierte Stimmen ein, fordere Frauen und People of Color, teilten die Jurorinnen mit. Aber die Würdigung gilt auch ihren Büchern, die sich oft einer Klassifizierung entziehen, so wie einer ihrer bekanntesten Romane, Mädchen, Frau etc., in dem Poesie und Prosa miteinander verschmelzen. Der Name sagt es. Der Women's Prize wird nur an Frauen verliehen, normalerweise in den Kategorien Belletristik und Sachliteratur. Bernardine Evaristo erhält anlässlich des 30-jährigen Jubiläums eine einmalige Sonderehrung, die mit 100.000 Pfund dotiert ist.
Zwei neue Filme wollen wir jetzt vorstellen, die neu in die Kinos kommen. Eine französische Produktion über den Maler Pierre Bonnard und seine Frau und Muse Marthe und ein Dokumentarfilm über Kinder in einer Wohngemeinschaft, die sich nach einer Familie sehen. Der Titel im Prinzip Familie. Und mit diesem Film wollen wir beginnen, Jörg Taschmann. 5 Jahre lang hat der Filmemacher Daniel Abmar Kinder und ihre Erzieher in einer Wohngemeinschaft in Brandenburg beobachtet, bevor er dann 1 Jahr lang dort gedreht hat. Spürt man denn diese Nähe zwischen dem Filmemacher und seinen Protagonisten?
Ja, die spürt man vor allem auch deshalb, weil man ihn auch nie hört. Der taucht da nie auf aus dem Off. Und der hat jetzt auch die Kinder nicht einzeln interviewt oder so, sondern er ist einfach da mit der Kamera. Er beobachtet und die müssen ihn so gut gekannt haben, dass er da nicht mehr groß aufgefallen ist. Das gilt natürlich auch für die Erzieherinnen und Erzieher. Das ist so ein idyllisches Haus am See, irgendwo in Brandenburg. Und da ist eine dieser vielen Wohngemeinschaften, in denen eben heute Kinder mit Erzieherinnen oder Erziehern leben, weil sie bei ihren Eltern aus verschiedensten Gründen eben nicht mehr leben können, weil die eventuell überfordert sind oder neue Partner haben, neue Kinder haben. Also da gibt es verschiedenste Gründe. Und sehr behutsam nähert sich der aus den Niederlanden stammende Filmemacher Daniel Abmer diesen sehr jungen Protagonisten, übrigens alles Jungs. Niklas beispielsweise ist einer, der sich danach sehnt, dass seine Mutter ihn wieder zu sich nimmt. Der ist schon der Älteste. Am Ende feiert er dann seine Jugendweihe. Der Kelvin, der stammt aus dem Kamerun und ist so der Wütendste. Immer wieder rastet der aus, kann aber auch sehr aufgeweckt und sehr witzig sein. Aber auch da scheint die Mutter von dem Jungen überfordert, zum Beispiel auch sprachlich, weil sie nicht so gut Deutsch kann und er Französisch mittlerweile auch verlernt hat. Und die Mutter versteht auch nicht, warum sie ihn immer da besuchen muss und der Junge nicht mal so einfach zu ihr darf. Aber es geht eben nicht nur um die Kinder, sondern es geht auch um diese Erzieherin und dafür steht eben zum Beispiel hier diese Frau Wagner.
Wir sind ja nicht die Ersatzeltern oder so, aber wir sind ja, dieses familiäre Konstrukt sind wir ja doch irgendwie, ne? Also ergänzend dann quasi. Und jeden halt so nehmen, wie er ist. Der eine eben besonders laut, der andere eben besonders still oder mit zu wenig Selbstbewusstsein, der andere hat halt eine Spur zu viel und ja, dass das alles so ein bisschen in der Waage kommt, ohne aber auch ihren wirklichen Charakter zu verändern.
Ja, Frau Wagner ist eher mehr so ein bisschen dieser mütterliche Typ. Es gibt immer noch die Erzieher, Herrn Gericke, der war mal Bundeswehrsoldat und zwar nicht zu knapp. Und auch Herr Wagner, es gibt auch einen Herr Wagner. Die Männer zeigen nicht so schnell, dass sie mit den Kindern auch sehr, sehr gut können. Die zeigen auch nicht so schnell ihre Gefühle. Aber daran besteht eben auch der Charme dieses Films, dass es eben diese ganz unterschiedlichen Protagonisten und eben Charaktere gibt.
Viele Dokumentarfilme, die in die Kinos kommen, sind ja ursprünglich Fernsehproduktionen, was man ihnen ja auch meistens dann auch ansieht. Wie ist das jetzt hier? Besteht der Film auch auf der großen Leinwand?
Ich hatte das große Glück, den wirklich im Kino sehen zu dürfen, auch in einem vollen Haus, in einer ganz besonderen Sonderpremiere. Und da ist mir aufgefallen, wie schön der wirklich gefilmt ist. Also es ist ja auch ein idyllischer Ort. Das ist so, wie gesagt, dieses Haus am See. Und dann gibt es manchmal so Totalen, dann sind die Kinder nur ganz zum Ende des Bildes sozusagen relativ klein zu sehen unter so einem Baum, der fast so tunnelhaft dann wirkt. Die Natur spielt dann schon auch eine Rolle. Aber wie gesagt, das ist eben ein Film, der jetzt nicht irgendwie mit Schuss gegen Schuss arbeitet, was man so aus dem Fernsehen kennt, sondern der wirklich auch sehr filmisch ist. Und auch das macht seinen Charme aus. Und so wird es dann wirklich nicht nur inhaltlich komplexer, sondern eben auch wirklich ein emotional berührender und auch filmisch exzellent gemachter Kinofilm.
Im Prinzip Familie von Daniel Abma. Der französische Regisseur Martin Provost wurde 2008 mit der Künstlerinnenbiografie Seraphine bekannt. Danach hat er eher klassische Filme wie Die perfekte Ehefrau gedreht. Und jetzt hat er sich für den Maler Pierre Bonnard und dessen Frau und Muse Marthe interessiert. Die Bonnards malen und lieben. Das ist also nun der Titel. Ist das jetzt der Film über eine ungewöhnliche Arbeits- und Liebesbeziehung, wie es ja der Titel nahelegt?
Also der fängt wirklich sehr schön an. Wir sehen den Maler Bonnard, der ein neues Modell hat, weibliches Modell, die sich natürlich dann für ihn ausziehen muss und so. Und dann bedrängt er die einfach und er kriegt erstmal eine geklatscht. So, das ist schon mal ein schöner Filmbeginn. Da wird dann irgendwie mehr draus. Sie wird dann eben sehr schnell seine Muse, sagt, sie ist Aristokratin und da gibt es große Verbote, weil sie ja gesellschaftlich gar nicht auf einer Stufe stehen. Und gerade dieser Beginn des Films mit diesen sehr ungleichen Charakteren hat mir sehr gefallen. Das spielt ja so Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese Geschichte einer Leidenschaft und wie das eben so eine Arbeits- und Liebesbeziehung wird, da finde ich, hat der Film wirklich ganz, ganz große Stärken. Er zeigt dann aber sozusagen das ganze Leben von den beiden. Und gerade gegen Ende, wenn es dann mehr so um Altern und Sterben geht, fand ich ihn dann unnötig melancholisch. Und da hat er dann ein bisschen was von dem Charme verloren, den er bis dahin so aufgebaut hatte.
Also der Film, Herr Taschmann, der wartet mit zwei sehr bekannten Schauspielern des französischen Kinos auf, richtigen Stars, Vincent Macaigne und Cécile de France. Wie spielen die denn jetzt ihre Rolle?
Vincent Macaigne ist in Frankreich bekannter als hier in Deutschland, weil der gerne so großstadtintellektuell mit Neurosen spielt und mit sehr vielen Ticks und auch so ein bisschen fast schon so eine eigene Figur hat. Und diesmal nimmt er sich ganz zurück und das fand ich sehr angenehm. Und Cécile de France spielt das alles mit so einer großen Leidenschaft und mit viel Drama und das kann sie gut und das macht sie auch gut. Und der Regisseur Martin Provost, der hatte eben vor, so das ganze Leben abzubilden, wie er mir im Interview erzählt hat. Ich wollte ein ganzes Leben abbilden mit allem, was das beinhaltet. Es beginnt mit dem Beginn dieser großen Liebe, dieser Leidenschaft und dieses Glücks, trotz aller Lügen. Und dann verändert sich die Liebe durch den Alltag. Wir kennen das alle. Dann gibt es Geliebte für den einen oder Liebhaber für die anderen. Und das betrifft ja wiederum uns alle, ich würde sagen 90% unter uns. Ja, das nochmal der Regisseur Martin Provost, der für so ein klassisches, gediegenes, bürgerliches Kino steht. Das tut er auch diesmal. Und weite Strecken hat mich das auch gut unterhalten, gut amüsiert. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Ende, was mir dann so ein bisschen zu tragisch und melancholisch war. Aber es ist schon ein sehenswerter Film, auch wenn hier, wenn wir jetzt beide Filme vergleichen, meine Präferenz ganz eindeutig beim ersten Film liegt.
Martin Provost, Die Bonnards malen und lieben. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Sehr gerne.
Einhörner, das sind ganz eigentümliche Fabelwesen, die die Fantasie der Menschen seit Jahrtausenden anregen. Es sind prägende transkulturelle Symbole, deren Ursprünge bis weit in die vorchristliche Zeit zurückreichen, bis nach Indien und nach China. In den Sammlungen von 4 Museen in Paris gibt es Darstellungen von Einhörnern, am bekanntesten die 6 Wandteppiche im Musée de Cluny, Kunst aus dem frühen 16. Jahrhundert mit der Dame mit dem Einhorn. Diese Pariser Museen zeigen nun die erstaunlichen Überlieferungen quer durch die Jahrhunderte. Und dieses Ausstellungsprojekt, das wird auch seine Spuren hinterlassen in einer Ausstellung über die Geschichte des Einhorns, das Museum Barberini in Potsdam für den Herbst plant. Jetzt also Paris und die Einhörner. Carsten Probst befindet sich gerade dort auf der Tour durch diese Sammlungen. Herr Probst, schönen guten Abend.
Guten Abend aus Paris.
Was haben Sie denn bisher gesehen?
Ja, ich habe jetzt etwa die Hälfte der Tour durch die Museen geschafft und der heutige Tag war, würde ich sagen, eher mit so diesen mittelalterlichen Überlieferungen der Einhorn-Darstellung ausgefüllt. Morgen geht es dann weiter mit so eher moderneren Darstellungen. Im Musée de Cluny, also dem Pariser Museum, kann man sagen, für mittelalterliche Kunst, wo ich heute war, unter anderem gibt es wirklich erstaunlich viele Einhorn-Darstellungen, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel haben, die immer auch auf ganz verschiedene Funktionen eben dieses Fabeltiers verweisen. Zum Beispiel wurde mir gezeigt, ein Aquamanile in Einhornform. Das heißt, es ist ein Gefäß, in dem vor allem Trinkwasser aufbewahrt wurde, aus dem 15. Jahrhundert. Warum sieht das aus wie die Figur eines Einhorns und die Sammlungskuratorin Beatrice de Chancel-Bardelot sagte mir, das wurde vermutlich deswegen in Einhornform gegossen, weil mit dem Einhorn Reinheit und reinigende Wirkung assoziiert wurde. Und es ist ein deutsches Gefäß, also aus einer deutschen Form des Einhorns sozusagen an jener Zeit. Das Gefäß stammt wohl aus Nürnberg und das Einhorn ähnelt da eher so einem, ja, fast Hirsch, kann man sagen. Das Einhorn, also mehrere kleine Enten. Und damit ist man eigentlich schon mittendrin in den Legenden, die diese ganze Gestalt umranken und die teilweise sehr weit zurückreichen. So heißt es in einer dieser Legenden, dass das Wasser eines Sees von einer Schlange vergiftet gewesen sei. Dann sei ein Einhorn erschienen und habe aus dem See trinken wollen und sein Horn dabei in das Wasser getaucht. Daraufhin sei das Wasser dann entgiftet worden. Ja, und dann habe ich heute zum ersten Mal eben auch das Pariser Museum für Jagd und Natur besucht. Das ist eigentlich so ein sehr kleines Haus, in dem sich aber eben eine alte Kunstkammer befindet, die dem Einhorn gewidmet ist. Man weiß nicht genau, von wann die stammt, aber man spürt, dass es ein Symbol mit wirklich zahlreichen, übereinander geschichteten Bedeutungen ist.
Wir kennen heute Einhörner vor allem ja auch, glaube ich, aus der Kinderpopkultur. Gibt es denn auch noch andere berühmte Darstellungen?
Ja, Sie haben sie eigentlich schon erwähnt. Also im Musée de Cluny konnte ich heute erstmals live sozusagen die berühmten 6 großen mittelalterlichen Wandteppiche zur Dame mit dem Einhorn sehen. Denen ist ein ganz eigener Saal gewidmet und das sind wirklich die Superstars auch der Sammlung. Es soll Leute geben, die von weit her extra deswegen anreisen und die sind auch wirklich sehr prächtig mit der Dame oder auch der Jungfrau, je nachdem, wie man es interpretiert. Das Einhorn wird ja oft mit der Maria, mit der Marienfigur assoziiert. Also diese Dame, die sich mit dem Einhorn zur Linken und dem Löwen zur Rechten in einer Landschaft von blassrotem Hintergrund ergeht. Auch hier wieder so ein sehr reiches Bildprogramm und man weiß eigentlich nicht so genau, was sich da an Bedeutungen wieder überlagert. Und hierzu vielleicht noch einmal Sammlungskuratorin Beatrice de Chancel-Bardelot.
The meaning of the tapestries can be interpreted in different ways. They could be evocations of the 5 senses.
Also sie sagt, die Bedeutung dieser Wandteppiche kann man in ganz verschiedenen Weisen interpretieren. Wir haben es hier so gehängt, dass man sie als eine Illustration der 5 Körpersinne verstehen kann. Also hier haben wir den Tastsinn, da berührt die Dame das Horn des Einhorns. Hier haben wir den Geschmack, dort den Geruch, wo die Dame einen Blumenkranz pflegt. Dort den Gehörsinn, da spielt sie auf einer Orgel, da den Sehsinn, da hält sie einen Spiegel. Und auf dem 6. Teppich, das ist auch sehr interessant, da packt sie so eine Art Juwel in eine Box und das ist vielleicht so etwas wie der 6. Sinn, der Sinn der Schönheit und des Herzens.
Was weiß man denn, Herr Probst, über die Ursprünge dieses Einhorn-Fabeltiers? Wofür stand es, wofür steht es?
Ja, das ist eben auch noch nicht so ganz klar erforscht. Man kann aber verschiedene Bedeutungszweige anhand von Legenden weit zurückverfolgen. Aus Indien stammt zum Beispiel eine offenbar schon über tausende Jahre alte überlieferte, dann nach Persien und Europa weitergereichte Legende, wonach während einer Trockenheit ein Mädchen einmal nach einem wundertätigen Mann in den Wald geschickt wurde. Und das Mädchen hat diesen Einsiedler wohl bezirzt nach dieser Legende und eben dadurch dazu gebracht, mit ihr in das Dorf zu kommen, wo Regen dringend benötigt wurde und er hat dann eben für Regen gesorgt und die Felder konnten wieder neu erblühen. Mhm. Daraus hat sich über verschiedene Umwege die Fabel vom Einhorn geformt, das sich nicht einfangen lässt, dass du wild und ungezähmt ist, außer es kann von einer Jungfrau gefangen werden, in dessen Schoß es einschläft und so von ihr gefangen zu den Menschen gebracht werden kann. Das hat dann später vielleicht so diese Verbindung mit der christlichen Marienfigur geprägt, bei dem Einhorn dann auch die Bedeutung von Christus und der unbefleckten Empfängnis angeheftet wurde. Das hat natürlich auch, wie man so erahnen kann, auch schon so eine leicht sexualisierte Symbolik natürlich. Also es schichten sich da verschiedene Dinge übereinander.
Es gibt auch vermeintlich richtige Hörner von Einhörnern. Forscher haben sie gesammelt und auch ausgestellt. Was sind das dann für Objekte?
Ja, das ist eben eine andere Spur über die angeblich heilende Wirkung des Einhorns, wenn man so will. Also es ist ein Teil des Horns, des Einhorns, das man zu Pulver malt und als Medizin verabreicht. Dazu gibt es schon im Mittelalter offenbar sehr reichhaltige medizinische Literatur. Und ich habe solche Einhörner eben heute auch tatsächlich gesehen, unter anderem in dieser Wunderkammer des Jagd- und Naturmuseums, ein sehr langes, aufrecht stehendes Horn. Dabei handelt es sich um diese länglichen Gebilde, die Narwalen aus dem Kopf stehen. Das sind eigentlich eben keine Hörner, sondern die besonders lang gewachsenen Zähne dieser Narwale. Im Mittelalter kannte man die aber eben nicht, diese Tiere. Und diese Zähne als Fundstücke galten somit als Einhornhörner. Und es gibt eine ganze Forschungsgeschichte, wie schließlich die Narwale entdeckt wurden und dadurch die Narwalzähne quasi auch an medizinischer Karriere und Bedeutung verloren.
Das klingt, was Sie erzählen, Herr Probst, nach einer sehr vielfältigen Geschichte. Ist denn das Pariser Ausstellungsprojekt jetzt eine gute Einstimmung auch auf das Einhorn-Thema in Potsdam im Museum Barberini im Herbst?
Ja, ich finde schon. Wobei man sagen muss, Herr Rölke, manches, was ich hier heute schon gesehen habe und morgen noch weiterhin sehen werde, darf nicht reisen. Die Einhorn-Wunderkammer oder die 6 Tapisserien, über die wir eben sprachen, das alles ist nicht ausleihbar und wird eben auch in Potsdam dann nicht zu sehen sein. Aber diese vielfältigen Ableitungen, die Legenden, die Verbindungen mit wissenschaftlichen, theologischen, sozialen Entwicklungen in Europa, davon wird in Potsdam sicherlich sehr viel zu sehen sein. Und das ist in dieser überbordenden Fülle sicherlich auch sehr lohnenswert.
Ein Ausstellungsprojekt von 4 Pariser Museen über das Einhorn. Carsten Probst hat uns von einigen Facetten dieses fabelhaften Themas erzählt. Herr Probst, Dankeschön.
Danke Ihnen auch.
Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Wenn Kulturkämpfe ausgefochten werden, geht es selten um Kultur, es geht um Macht. Mit dieser Erkenntnis beginnt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer einen Essay zur Kunstfreiheit, der in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt ist. Linke wie Rechte, so Weimers Analyse, wollten die Kunst politisieren. Sie hätten aber die Rechnung ohne die Kunst gemacht, denn es liegt gerade im Wesen der Kunst, Freiheit zu atmen und gerne vieldeutig zu bleiben. Wer die Kultur als eine Art NGO für politische Belehrung nutzen will, wandelt nahe am Missbräuchlichen entlang. Das ist so konsensfähig, dass man nahe am Kopfnicken ist. Wenn Weimar seine Beispiele für die Feinde der Freiheit, zumindest im Hinblick auf die deutsche Kulturszene, nicht einzig und allein auf Seiten der Linken suchen würde. Die freiheitsfeindliche Übergriffigkeit der Linken hat in der Cancel Culture ihr aggressives Gesicht. Der Shitstorm gehört mittlerweile zum festen Inventar radikal-feministischer, postkolonialer, ökosozialistischer Empörungskultur. In einem gesellschaftlichen Klima, dessen Taktung von linkem Alarmismus vorangetrieben wird, scheint vorauseilender Gehorsam, Bevormundung und Sprachwärtertum die Ultima Ratio zu sein. Huiuiuiui, Ultima Ratio, da fällt dem Bildungsbürger doch vor Schreck die Goethe-Gesamtausgabe aus der Hand. Dabei ist es gerade das notorisch unterschätzte Bürgertum, das unsere Kulturlandschaft retten könnte. Weil es nämlich dafür sorgt, Zitat Weimer, dass unsere Theater voll, unsere Museen bestens frequentiert und unsere Konzerthallen gut gefüllt sind. Es ist eine kulturaffine Klientel, die offen für Neues ist, für Experimente, selbst für Gewöhnungsbedürftiges wie Sadomaso-Exzesse auf Theaterbühnen. Welche Exzesse der Kulturstaatsminister hier genau im Kopf hat, wissen wir leider nicht. Wohl aber, dass er mit Sadomaso-Theater wahrscheinlich weniger anfangen kann, als sagen wir mit Thomas Mann. Der wurde am Freitag 150 Jahre alt und aus diesem Anlass interviewt der Freitag den Literaturwissenschaftler Felix Lindner, der auf seinem Account Thomas Mann Daily täglich einen Tagebuchsatz des Meisters teilt. In den Zitaten geht es häufig um seinen disziplinlosen Verdauungsapparat, um Blähungen, Darmwinde und Rektalentzündungen, bemerkt der Freitag. Und Lindner antwortet diskret, das Körperliche ist ja zentral in den Tagebüchern. Mich hat interessiert, wie schreibende Männer ihren Körper in Verbindung mit ihrem Schreiben bringen. Aber so leicht lässt sich der Interviewer nicht abwimmeln. Gab es Sätze, bei denen sie Skrupel hatten, sie so isoliert auszustellen? Setzt er nach. Lindner liefert daraufhin beispielhaft das Zitat »Morgens Vollerektion«, was schon lange nicht mehr vorkam, erläutert aber sofort literaturwissenschaftlich seriös, es gibt in den Tagebucheinträgen eine gewisse Binnenhierarchie. Die größte Störung, die Thomas Mann an einem Tag hat, steht immer an erster Stelle. Die geschlechtliche Störung schlägt dabei jede andere, sei es das Wetter, sei es der Pudel, seien es die Kinder. Wir bleiben noch kurz beim Thema. Im Amsterdamer Rijksmuseum ist seit dieser Woche nämlich ein besonderes Exponat zu sehen. Ein 200 Jahre altes Kondom aus Schafsdarm, auf dessen Seite eine künstlerisch hochwertige Radierung zu sehen ist. In den Worten von Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Das Bild im reifen Neo-Rokoko-Stil, bis heute der Stil der Wahl bei der Darstellung von Obszönitäten, präsentiert ein Schäferstündchen in enthüllter Verkleidung. Nicht nur Trinks stellt sich natürlich die bange Frage, ob das Exponat denn noch druckfrisch oder bereits benutzt worden sei. Er kann aber sofort Entwarnung geben. Bei dem außerordentlich guten Erhaltungszustand des Kondoms muss es im Grunde vom ersten Tag an von sammelnden Liebhabern sehr fürsorglich aufbewahrt worden sein.
Der Blick in die Feuilletons war das von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.